hatten wir gehabt, der Unterschied zwischen Zuverlässigkeit und Irrtumslosigkeit ist, Zuverlässigkeit war subjektiv, Irrtumslosigkeit ist eine objektive Aussage. Warum? Weil das Wort Gottes selbst Autorität ist. Das ist das Wesentliche. Das heißt, wenn irgendjemand anderer irgendwas anderes erzählt, für mich zählt nicht sozusagen das Hören, Sagen oder Erzählen, sondern für mich zählt das Wort Gottes selbst. Und gerade deshalb wird das Wort Gottes selbst besonders angegriffen. Weil wenn da irgendwas einmal ein Problem ist im Wort Gottes, ja, dann haben wir auch das Problem mit Gott selbst. Und deshalb haben die Menschen draußen, die an Gott nicht glauben, sozusagen Jesus Christus nicht für sich in Anspruch genommen haben, keine Kinder Gottes sind, die haben immer wieder Ausreden. Und da werde ich jede Menge Ausreden erzählt von den Leuten, die draußen sozusagen mit dem Wort Gottes nicht umgehen wollen. Ich bin heute in einer sehr schwierigen Lage, eine sehr unangenehme Lage, denn dieses Wort Gottes, dass das abgelehnt wird und gesagt wird, ich brauche dieses Wort Gottes nicht, kommt leider auch unter Glaubensgeschichten. Das heißt, hier sind vor allem die Probleme deshalb, weil sozusagen wir wissen, Lernen laut Bibel ist eine sichtbare und dauerhafte Veränderung des Verhaltens und des Charakters. Und dazu brauche ich aber das Wort Gottes, weil ich muss wissen, was Gott eigentlich bei mir verändern möchte. Ich muss mich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und aus dem Wissen heraus kommt dann auch das Wollen und das Tun. Und das nennt man für uns die Heiligung. Das heißt, es ist nicht nur das Wissen anhäufen da. Wenn ich nur Wissen anhäufe, dann kriege ich vielleicht einen Wasserkopf. Aber es ist nichts Sichtbares. Es ist keine dauerhafte Veränderung da. Das heißt, aber ohne Wissen weiß ich ja nicht, wie ich mich verändern soll. Und da ist das Problem bei vielen Glaubensgeschwistern, denn sie haben oft eine vorgefasste Meinung von irgendwem oder ein Vorurteil auch von irgendwem. Die haben manchmal sogar Irrtümer auch von irgendwem. Und ganz besonders ist es oft das Traditionsverhalten. Weil der das gemacht hat und der hat uns gesagt, und das haben wir schon seit 20 Jahren so, und das wird immer so weitergehen, und da darf nicht gerüttelt werden. Alles das, was ich jetzt gesagt habe, kann auch positiv verstanden werden. Positiv verstanden ist es immer dann, wenn ich jeden Traditionalismus immer am Wort Gottes prüfe. Das heißt, ich muss mich mit dem Wort Gottes mich beschäftigen. Und dann aufgrund des Wortes Gottes entweder bei der Tradition bleiben, was ja nicht schlecht ist, weil es Grundlage ist, oder eben die Tradition ändern und sagen, na so geht es nicht. Heute in der Früh haben wir erst darüber geredet, Kopftuchfrage ist wieder mal aufgekommen. Nicht? Ja, wieso tragen die Frauen heute nicht alle Kopftücher? Wieso dürfen wir Frauen heute mit Hosen herumrennen? Das ist doch alles nicht biblisch. Und da wird die armen Leute, die jetzt in der Bibel nicht auskennen, die nicht wissen, dass das eine ein Brauch ist und das andere ein Prinzip. Bräuche können sich ändern. Prinzipien ändern sich nie. Das heißt, ich muss wieder mich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und deshalb ist die Tragik eigentlich, dass sich sehr, sehr viele Glaubensgeschwister höchstpersönlich vom Wort Gottes abwenden und sagen, ich brauche das Wort Gottes nicht. Und jetzt sage ich etliche Beispiele, die wir noch nicht persönlich gehört haben. Das ist nicht irgendwie mir zusammengereimt, sondern das ist persönlich erfahren. Die erste gleich von einem Ältesten einer Gemeinde. Das Wort Gottes brauche ich nicht, das reicht, wenn ich bete. Und das wird in die Gemeinde hineingetragen. Jetzt nicht falsch verstehen, dass ich sage, Gebet nutzt nichts und Gebet brauche ich nicht. Im Gegenteil, Gebet ist wichtig, das ist keine Frage. Aber wenn ich dann durch das Gebet das Wort Gottes beiseite schiebe und sage, ich brauche das Wort Gottes nicht, dann ist er verloren. Oder, ich brauche das Wort Gottes nicht, weil da sind sowieso mehrere Wahrheiten drin und da kann ich mir aussuchen, was das ist. Da bleibe ich lieber bei dem, was ich gehört habe. Oder was ich gelernt habe. Ich meine, was sind das für Sachen? Ich meine, welche Basis haben solche Glaubensgeschwister? Ich wundere mich immer darüber. Aber leider bin ich dadurch auch immer der Buhmann. Weil ich gehe dann runter mit dem Wort und sage, woher nimmst du das? Na, das geht nicht. So darfst du nicht denken. So darfst du nicht mit mir umgehen. Weil wer bin ich und wer bist du? Oder auch erlebt. Ja, du kannst mit mir überhaupt nicht reden, weil du hast ja nicht den Heiligen Geist. Du redest nicht in Zungen, daher hast du auch nicht den Heiligen Geist. Daher, wir sind unterschiedlich. Ich bin mehr wie du. Daher, was erzählst du mir vom Wort Gottes? Persönlich erlebt. Und dabei kenne ich sehr viele sogenannte Pfingstler, die eine völlig andere Meinung haben. Die tatsächlich erklären, Zungen reden natürlich, aber das ist für mich persönlich. Das gilt nicht sozusagen als Zeichen dafür, dass ich den Heiligen Geist habe. Der Heilige Geist hat andere Kriterien. Wann ich den Heiligen Geist bin, nämlich dann, wenn ich Kind Gottes bin. Das hat überhaupt nichts mit damit zu tun, ob ich jetzt Zungenrede kann oder nicht. Und natürlich kommt Zungenrede auch heute noch immer vor, dass wirklich dann irgendjemand, wenn Gott es will, dass dieser andere etwas mitkriegt, dass der plötzlich in einer Sprache spricht, die er selber noch nie gelernt hat. Ist für Gott ja kein Problem. No. Aber das ist dann eine Sprache, die der andere kapiert. Und nicht irgendwas. Daher, das Problem ist das, im Griechischen heißt es Glossolalie. Und von dort kommt dann das Laien. Und deswegen meinen viele, wenn sie Zungen reden, sie müssen laien. Das ist dann so. Okay, einverstanden. Wenn es für sie das ist, aber das ist es nicht. Arme Leute, wenn sie sich sozusagen in der Bibel nicht auskennen. Problem ist, wenn dann jemand kommt zu verieren, der dann das aufmacht und sagt, wie schaut denn das aus in der Apostelgeschichte 2? Wie war denn das dann? Die Leute alle nichts verstanden. Die haben nur dahin geleitet und haben nichts verstanden. So darfst du mit mir nicht reden, denn ich habe den Heiligen Geist und nicht. Einverstanden. Die muss man dann leben lernen. Noch ein besonderes Wort. Sondern wenn ich mit der Bibel komme und sage, Hurze, sagt der andere dann zu mir, Hurze, mir hat der Herr gesagt, und damit hast du Pause. Weil wenn mir das der Herr gesagt hat, dann hast du nichts mehr zum Reden. Das heißt so viel, wir lassen mich in Ruhe. Okay, muss ich auch akzeptieren. Wenn jemand nicht biblisch mit mir reden will, was soll ich machen? Auch Jesus hat biblisch mit den Pharisäern Schriftgelehrten geredet, wenn sie nicht zuhören wollen, ist er gegangen. Und hat sogar gesagt, der eigene Prophet im eigenen Land gilt nichts. Ne? Okay. Das sind so Dinge, die wirklich ich persönlich erlebt habe. Oder, auch das war, jemand ist zum Predigen eingeteilt worden und dann sagt so mit der Wolfgang jetzt, mit der Sascha kommt dann heraus, der Predigen. Stellt euch vor, wer jetzt herausgekommen. Entschuldigung, das muss jetzt weg, bitte. Das seht sich nicht mehr. Ja, nein, hat mir der Heilige Geist nichts gesagt. Ich kann leider nicht predigen. Passiert! Wirklich erlebt! Das kann man sich nicht vorstellen, was da alles herumrennt. Unter Glaubensgeschwistern. Oder noch so ein super Beispiel. Da zählt man nichts über die Bibel oder irgendetwas. Ich mache mir alles mit dem Heiligen Geist aus. Wurscht, was es ist, ich mache mir es aus mit dem Heiligen Geist und da hörst du nichts mehr mit mir zu reden. Was ist das für eine Einstellung? Wenn ich die Bibel sozusagen beiseite lege und sage, die brauche ich nicht, weil der Heilige Geist. Und da möchte ich aber doch, dass wir jetzt in die Bibel selbst gehen. Denn da ist jetzt wichtig, hier tatsächlich einen Punkt einmal das Biblische herauszunehmen. Daher bitte ich euch, mit mir aufzuschlagen, Johannes Evangelium, Kapitel 14. Und da lesen wir gemeinsam 24 bis 26. Damit schneller geht wie sich selbst. Wer aber mich nicht liebt, sagt Jesus, der hält meine Worte nicht. Ah, Hammer. Wenn ich sozusagen das Wort Jesu beiseite lege und sage, ich brauche das nicht, weil ich einen Heiligen Geist, dann was sagt Jesus? Der liebt mich nicht. Wie gehen solche Menschen um damit? Wie gehen Glaubensgeschwister um damit? Wie geht es denn weiter? Und das Wort, das ihr höret, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Damit sehen wir, das Wort ist ja nicht nur von Jesus Christus, sondern es ist der Vater auch dabei. Das heißt, was für ein Gottesbild habe ich? Aber es ist nur immer nicht der Hammer. Geht noch weiter. Solches habe ich zu euch geredet, während ich bei euch gewesen bin. Das heißt, Jesus sagt, okay, das Wort Gottes ist praktisch jetzt tatsächlich vor euch gestanden. Ich bin das Wort. Das heißt, ich bin vor euch gestanden. Das heißt, ihr habt mich gesehen. Und jetzt sagt er aber, und das ist der Hammer, aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, was macht er? Der wird euch alles lehren und euch erinnern. Alles das, was ich gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist macht nichts Neues bei mir, sondern der sagt, du hast eigentlich das Wort. Du solltest das Wort eigentlich genau kennen. Wenn du das Wort gekannt hast und weißt, was das ist, dann werde ich dich erinnern. Das heißt, ohne Wort, ohne dass du dich selbst mit dem Wort beschäftigst, hast du eigentlich keine Chance, vom Heiligen Geist geführt und geleitet zu werden. Denn er erinnert dich. Und dann lehrt er dich auch, was in dem Wort drinnen steht. Damit du nicht vielleicht zu einem Irrtum oder was kommst. Oder in eine vorgefasste Meinung hast. Oder ein Traditionsbewusstsein hast. Du brauchst das Wort, damit du erinnert und gelehrt wirst daraus. Harte Worte, oder? Aber es ist notwendig. Wir brauchen das Wort. Und deswegen stelle ich mich auch her, und wenn ich auch angefeindet werde, es ist mir egal. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das Wort ist mir wichtiger als meine eigene Person. Gehen wir noch zu einem Punkt zur Wiederholung, was also so Glaubensgeschwister sagen. Manche zitieren das Wort, der Herr hat gesagt, mach ich zu Jüngern. Daher ist das das Wichtigste, das heißt Evangelisation, das Wort ist nicht so wichtig. Die haben vergessen, dass hinten noch aber auch steht, lehret sie zu halten. Problem, oder? Das heißt, was lernen die dann, wenn sie kein Wort haben? Dann kommen, was kommt dann heraus? Ich möchte es jetzt da abkürzen, weil das ist ja. Dann geht es weiter. Ich habe schon viele Menschen zum Glauben gebracht. Ich habe sie zum Glauben geführt. Puh. Also da bin ich dann immer besonders überrascht, wenn dann irgendjemand sagt, ich habe jemanden zum Glauben geführt. Ich habe jemanden zum Glauben gebracht. Und dann sage ich immer, was macht denn das? Der steht mir dabei und sagt, brav, weißt du? Oder ich gehe noch weiter. Ich habe schon viele Gemeinden gegründet. Also irgendein Mensch tatsächlich Gemeinden gründen kann. Ich habe immer geglaubt, die Gemeinde Christi ist von Jesus gegründet. Schau da, schau dich an. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe es gegründet. Sie sind vielleicht der Initiator, einverstanden. Sie sind von Gott hingeschickt worden. Sie sind gesegnet worden durch Gott. Aber der Gründer der Gemeinde ist nicht mehr Gott. Wenn ihr glaubt, dass irgendjemand von uns hier die Gemeinde gegründet hat, hier, dann habt ihr einen Fehler. Wenn diese Gemeinde nicht durch Jesus gegründet ist, wird sie vergehen. Brauchen wir uns keine Illusionen machen. Nur durch Jesus werden wir sozusagen zur Gemeinde. Ohne Jesus sind wir nichts. Höchstens vielleicht ein Verein, wenn wir überhaupt das sind. Also, noch so ein paar Sachen, ich möchte es dann nämlich zusammenfassen. Du immer mit deiner Bibel. Hör mal endlich auf mit dem biblischen Jesus. Du redest ja nur mit Intellektuellen, solche Fragen, die du da stellst, habe ich noch nie gehabt. Ich bin ein ganz ein einfacher Mensch, ich rede nur mit einfachen Typen. Also ob ich nicht mit einfachen Typen reden könnte. Ne? Was hat das damit zu tun, ob ich mit Intellektuellen rede oder mit Leuten? Also ob Leute kein Intellektuell werden. Also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. So, oder, das heißt, Hauptsache jemand kommt zu Jesus, alles andere ist schon wurscht. Wie passt das zusammen? Wie geht es denn weiter, wenn du zu Jesus gekommen bist? Schickst du ihn dann in die Wüste und sagst, Hauptsache du hast Jesus, schau, dass du irgendwo Wasser kriegst. Genau das ist unser Problem oft. Wir wollen Menschen zu uns einladen, aber wir betreuen sie nachher nicht. Wir führen sie eigentlich nicht wirklich zu Jesus hin. Wir haben eigentlich keine Zeit mehr danach, weil Hauptsache du hast Jesus. Was passiert dadurch, wenn wir sozusagen nicht auch verkündigen, was der Preis ist, was kostet es den anderen? Diese Frage, was der andere sozusagen an Entbehrungen oder was vielleicht hat, auf der anderen Seite mit der Freude, das wird nicht vermittelt, das wird auch nicht gebracht. Was passiert dann, wenn sozusagen, der ist jetzt eh schon im Glauben, der ist gläubig. Das sind sogenannte laue Bekehrungen. Über kurz oder lang kommt irgendein Wind der Lehre oder sonst irgendwas und weg sind zum Fenster. Und wir wundern uns, der ist doch so lange bei uns gewesen, ja wieso ist denn der jetzt auf einmal weg? Laue Bekehrungen sind durch laue Evangelisation. Nicht jetzt wieder missverstehen, dass ich nicht für Evangelisation bin. Ich bin sehr für Evangelisation. Aber Evangelisation, um Menschen zu fangen und sie dann sozusagen ohne Betreuung weiterzugeben, ist falsch. Jeder, der gerade frisch ist im Glauben, der braucht besondere Betreuung. Weil der hat erstens einmal 100 Frauen und zweitens einmal erkennt sie in der Bibel nicht aus. Das heißt, du musst ihn richtig führen und leiten. Ich zeige dir, was das für Arbeit ist. Jesus hat 3 Jahre gebraucht, bis die Jünger überhaupt ein bisschen was kapiert haben. Und zum Schluss ist rausgekommen, dass sie erst recht nichts kapiert haben. Deswegen hat dann der Heilige Geist gekommen müssen, damit sie was kapieren. Ich meine, und alle diese sagen was? Ich brauche die Bibel nicht. Dann kommen neue Bekehrungen heraus. Und wir wundern uns. Und gerade deshalb, sozusagen, wenn ich dann auch so sage, wichtig ist, dass Menschen zu uns kommen, das ist ein reiner Aktivismus. Und ein Aktivismus ist menschlich. Gott führt, leitet und letztendlich erlöst er auch. Und deshalb möchte ich wiederum, damit es wieder zu einem Schluss kommt, möchte ich hier wiederum eine Bibelstelle mit euch lesen. Lukas 19. Weil oft wird diese Stelle zitiert, warum jemand evangelisiert, weil er ja sozusagen was bringen muss. Das ist das Gleichnis von dem anvertrauten Funken. Also, um das abzukürzen, kommt dann ein Mann, ein hochgeborener Mann stellt werden, und der kommt in das Land und verteilt bei den 10 Knechten 10 Pfunde und sagt, handelt es damit. Wenn ich wiederkomme, möchte ich sehen, was daraus geworden ist. Um das abzukürzen, ich kenne es nicht sowieso. Und jetzt ist dann meistens das da so, denn so wird es in den meisten Fällen dann erzählt. Ja, und jetzt haben die gehandelt, sie haben sozusagen jetzt das vermehrt. Ich war derjenige, der das Ganze vermehrt hat. Weil der Erste ist dann gekommen und sagt, schau her, ich habe das Pfund zu 10 gemacht, ich habe das Pfund zu 5 gemacht und der andere hat es halt versteckt im Schweißtuch oder was auch immer. Meine Lieben, da wird überlesen. Ein wesentlicher Teil, und den möchte ich mit euch lesen. Schaut einmal, im Vers 16, genau lesen jetzt da. Und vielleicht ist auch jetzt verständlich, warum ich so bitzelig bin mit dem Wort Gottes. Ich bin nun mal genau. Und ich will genau sein, weil dann weiß ich, wovon ich rede. Vers 16, der Erste kam herbei und sagte, Herr, und jetzt einmal genau lesen, nicht mein Pfund hat 10 gewonnen, sondern dein Pfund, das heißt, du hast gearbeitet. Ich war eigentlich nur derjenige, der das Ganze ausgeführt hat. Aber dein Pfund hat 10 gewonnen. Und auch der Zweite sagt, dein Pfund hat 10 gewonnen. Nur der Dritte sagt, dein Pfund habe ich versteckt. Aber es ist immer um dein Pfund gegangen. Es war nie meins. Ist ja auch klar. Der Heilige Geist kann nicht meins sein. Das kann nicht sein von ihm. Und entweder es wirkt der Heilige Geist, dann wirkt er nach dem Willen Gottes und nicht nach meinem. Ich brauche die Bibel, um genau zu wissen, was mein Teil ist und was eigentlich die ganze Arbeit von Gott ist. Wird prinzipiell überlesen. Bei den meisten, mit denen ich lese, sage ich, habe ich noch nie gesehen, was da dein steht. Ja, immer geht auf sich bezieht. Aber hier steht nicht du, dein, er, der Herr arbeitet. Und wenn der Herr nicht arbeitet, kannst du gar nicht evangelisieren, die wird kriegst du gar keinen. Man kann es dir nur so brauchen und nur so anschmieren an die Leute oder was auch immer, du wirst niemanden gewinnen. Wenn nicht er selbst, höchstpersönlich, sagt, der ist jetzt und mit dem arbeite, dann hast du keine Chance. Nicht mich jetzt wieder missverstehen, dass ich sage, wir brauchen nicht mehr, ob sich zum Beispiel zu Ostern jetzt nicht die Schuhputzaktion machen soll. Blödsinn, natürlich machen wir es. Das hat mit dem nichts zu tun. Nur wenn ich dann sozusagen sage, und jetzt kommen drei Leute in die Gemeinde und ich habe es gemacht, dann liegt es falsch. Das verstehen Sie, was ich meine? Es geht sozusagen darum, dass ich die Ehre dem Herrn gebe. Wir haben heute lauter Lieder gesungen über die Ehre des Herrn. Wie viel Ehre geben wir ihm? Mit dem möchte ich schließen, von der, was also sozusagen Glaubensgeschwister vom Wort Gottes halten. Ist doch traurig, wenn man solche Sachen erlebt. Fürchterlich. Deshalb, Glaube ist eine Reaktion auf das, was schon geschehen ist. Das heißt, Gott hat schon gewirkt. Deshalb ist Unglaube nicht reagieren auf das, was Gott schon gewirkt hat. Das war der letzte Satz vom letzten Mal. Das war also kurz wiederholt. Also wir hatten jetzt Gott, mit drei Personen und Allmacht und Gnade. Wir hatten das Wort Gottes in Autorität, nicht zur Autorität, Zuverlässigkeit und Autorität. Und jetzt sind wir sozusagen bereit für das, was wir sind. Wie sind wir? Und deshalb heißt der dritte Glaubensgrundsatz, wir bekennen uns wie immer, nicht? Das kennen wir schon, zur völligen Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die in dem Zorn und der Verdammnis Gottes aussetzt. Ich sage ja, heute sind lauter Sorgen, die man nicht gern hört. Wir wollen den Zorn nicht, wir wollen die Verdammnis nicht, manche sagen sogar, das gibt es gar nicht. Und so schaut es aus. Aber die Bibel sagt das sehr wohl. Aber ich möchte diesmal nicht mit der Bibel beginnen, sondern ich möchte diesmal beginnen, was sagt denn die Welt zu solchen Aussagen? Das heißt, was sagt zum Beispiel, Psychologie, genau. Was sagt also die Psychologie? Na gut, die Psychologie, die sagt Folgendes. Die Schuld, die ist nicht in mir, denn ich bin weiß. Die Schuld liegt draußen. Das sind die Umstände, die schlechte Erziehung, der Staat und ja überhaupt, dass du schon geboren bist, ist ja schon eine verkehrte Sache. Das ist also Psychologie. Das heißt, ich habe selber eine blütenweiße Weste und die Schuld ist draußen. Was ist das Problem da? Was ist das Problem da? Wenn meine Schuld draußen liegt und nicht in mir ist, das ist ein Riesennachteil, denn dann brauche ich keine Erlösung. Ich weiß auch gar nichts von einer Erlösung, wir bin ja nicht schuld. Warum soll ich mich erlösen lassen? Weil mehr bei mir keine Schuld ist. Alle anderen, die müssen sich erlösen lassen, weil die haben mich und was weiß ich was. Aber ich habe da gar nichts. Ich bin echt gut. Trotzdem weiß aber der Mensch, dass in ihm nichts Gutes ist. Das heißt, er muss lernen, mit dieser Schuld, obwohl sie draußen liegt, zu leben. Und das ist sein Problem. Dann kommen nämlich innere, seelische, psychische Krankheiten. Wie zum Beispiel, nur als Beispiel, Depressionen. Das ist ein typisches Beispiel, wenn ich sozusagen mit Schuld nicht richtig umgehe. Aber nicht nur. Also nicht, dass ich bei einem nur Depression. Gibt andere auch. Aber mir geht es ja nicht darum, wie wir nicht medizinisch jetzt werden. Das geht es gar nicht. Wen kann es da noch wundern eigentlich, wenn die Schuld draußen liegt und trotzdem weiß er, dass er schuldig ist, dass eigentlich diese Schuld den Menschen immer mehr erdrückt? Oder? Irgendwann spürt er, jetzt kann ich nicht mehr. Dann ist er Burnout oder was auch immer. Was sagt also die Bibel zu so einer Aussage? Was sagt also die Bibel zu einer solchen Aussage der Psychologie? Und da haben wir als erstes, denn es ist hier kein Unterschied. Das hat jeder ist schuldig vor Gott. Wurscht, ob du jetzt psychologisch betreut bist oder nicht, du bist schuldig vor Gott. Es ist hier kein Unterschied. Sie mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen, oder? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann belügen wir uns selbst. Das heißt, wir sind eigentlich Selbstlügner. und glauben, es ist ein super Weiß. Oder wir gingen alle in die Irre wie die Schafe, jeder sah auf das der andere. Ist das nicht da? Sondern jeder sah nur auf das eigene. Und die anderen waren ja wurscht. Und dann werden sie erdrückt. Das heißt, wir sehen, die Bibel gibt klare Anweisungen, Psychologie ist der falsche Weg. Dann schauen wir zum nächsten. New Age. Wie schaut das aus? Ich bin wieder weiß. Ich bin immer weiß. Was sagt New Age? New Age sagt kurz. Dein Problem liegt eigentlich nur im Kopf. Das heißt, im Kopf kommen die bösen Gedanken und alles da herein. Das heißt, dort im Kopf kommt auch das Wollen und die Lust und alles. Das heißt, das Beste ist, du tust den Kopf umdrehen. Geht nicht. Also musst du das Böse aus dem Kopf rausbringen. Wie sagt das? Du musst neu denken lernen. Du musst positiv denken lernen. Und jetzt kommt sozusagen die weltliche Initialzündung hinein. Er will jetzt positiv denken, er will auch neu umdenken. Problem ist, deshalb, wenn du neu denkst oder positiv denkst, heißt das noch lange nicht, dass du richtig denkst. Alles klar? Das heißt, es geht nicht darum, dass du neu denkst oder positiv denkst, sondern es geht darum, dass du richtig denkst. Woher weiß ich aber, dass ich richtig denke? Vom Psychologen oder von dem, der mich betreut? Oder? Und mir sagt schon wieder wo? Ein Wort Gottes. Das heißt also, die Frage ist sozusagen, was sagt die Bibel über die Aussage von New Age? Was sagt die? Ja, es genügt ein einziger Vers. Er sagt, ihr Verstand ist verfinstert. Und sie sind entfremdet dem Leben. Das sagen wir an New Age-Typen. Das sagen wir, schau her, wie ich lebe. Ich denke positiv, ich lebe. Und sie sagt, du bist entfremdet dem Leben. Das aus Gott ist. Worum geht es eigentlich wiederum? Es geht sozusagen um ein Leben mit Gott. Aus Gott. Du bist als Kind Gottes eine neue Schöpfung. Deshalb lebst du aus Gott. Und daher, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens, kommen sie praktisch nicht zur Wahrheit. Und damit auch nicht zum Richtigen. Das sind heutige Strömungen. Aber wir sind noch nicht fertig. Gehen wir zum nächsten. Humanismus, das ist auch so ein super Sache. Humanismus, da meinen wir alle wieder, das ist super. Wir sind alle schön human. Das heißt, was sagt der Humanismus? Der Mensch ist von sich aus gut. Nur was er macht, ist ein Blödsinn. Ein Widerspruch in sich selbst, für mich. Aber für. Ja, deine Handlungen können falsch sein, aber du selbst bist gut. Schau, du bist ja weiß. Genau so ist es. Das heißt, der gute Mensch ist sozusagen in dir drinnen. Er muss sich sozusagen nur zusammenreißen, damit du auch Gutes tust. Deshalb, schwarz ist eigentlich nur die Füße und die Hände. Weil das ist das, was zum Tun ist. Nicht der Kopf, der passt eh. Aber alles andere, das, was du tust, das ist alles verkehrt. Das heißt also, du brauchst nur richtige Anleitungen zum Tun, sozusagen eine Betriebsanleitung des Menschen. So wie wenn du für sich ein Kärtungsanlage kaufst, dann kriegst du eine Betriebsanleitung, wie die Kärtungsanlage funktioniert. So kriegst du jetzt sozusagen von diesen Leuten eine Betriebsanleitung, wie du als Mensch zu funktionieren hast. Das Problem ist nur, das funktioniert nicht. Weil immer wieder komme ich drauf, dass das nicht geht. Es geht. Also was sagt die Bibel wieder zum Humanismus? Was sagt sie? Also, was sagt sie? Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Das sagt die Bibel dazu. Das heißt, das, was du tust, ist eigentlich nichts Reines. Auch wenn du meinst, dein Kopf ist passt. Aber das, was du tust, ist nichts Reines. Aber wenn sie meinst, das steht nur im Alten Testament, schauen wir uns, was das Neue Testament dazu sagt. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Ein Humanist braucht ja keinen Gott. Warum? Weil er selbst ist ja gut. Wozu brauche ich doch Gott? Und wenn du auch sagst, Gott ist der Einzige, der gut ist. Nein, ich bin ein humaner Mensch. Ich bin gut. Wann hört denn bei jedem sofort der Humanismus auf? Wenn er in seine persönlichen Dinge, irgendwer in seine persönlichen Dinge eingreift. Das geht nicht. Bei den anderen ist alles klar. Nur bei mir, nein, das geht nicht. Da hört sofort der Humanismus auf. Aber wir wollen ja nicht stehen bleiben. Wir haben ja noch. Wie schaut das im Katholizismus aus? Wir sehen, ich habe lauter Strömungen der heutigen Zeit. Das ist nicht irgendwie, dass das von Vergangenheit oder was ist. Jetzt. Wir leben in der heutigen Zeit. Also wir sind wieder weiß. Was sagt er? Das heißt also, der Katholizismus sagt, der Mensch hat einen guten Kern. Das heißt, er ist zwar schwarz, bis aufs Herz. Das ist weiß. Das ist der gute Kern. Das heißt also, ich muss nur den guten Kern herausbringen. Wie komme ich denn zu dem guten Kern? Wie komme ich zu dem eigentlich? Naja, der gute Kern ist ja verschüttet worden. Ja, wodurch denn? Ja, die Erbsünde, die schlimme Erbsünde, die hat den guten Kern sozusagen verschüttet. Und jetzt muss dieser gute Kern endlich wieder heraus. Der Herr lässt die taufen und dann ist der gute Kern da. Weil die Taufe als Säugling nimmt dir ja deine Erbsünde weg. Das ist biblisch. Ja. Das heißt sozusagen, nach der Taufe ist ja sozusagen der gute Kern freigelegt und dadurch kann der Mensch gute Werke tun. Und wenn er gute Werke tut, dann hat er mehr oder weniger alles, was er braucht. Denn er wird immer weißer. Und durch die guten Werke, die folgen ihm ja nach. Das Problem ist nur, es folgen sehr wohl Werke nach, aber nicht die Werke des Menschen. Denn es sind die Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist biblisch. Schon allein der Gedanke schaudert mich, wenn ich sage, ich kann durch meine guten Werke weiß werden. Was ist in meinen Augen ein gutes Werk? Das muss in Silvan oder Anker ein gutes Werk sein. Oder für Manfred oder irgendjemand anderen. Das ist völlig wurscht. Der sagt, na, das denke ich nie machen. Und so schon gar nicht. Aber wie ich schon. Wer zählt jetzt? Meins oder das von den anderen? Das Einzige, das zählt, ist das Werk Gottes. Das ist das Einzige, was zählt. Und was sagt Gott? Gott sagt, dein Werk ist nichts wert. Wenn es nicht nach meinem Willen ist. Ganz einfach. Also, daher auch das gute Herz sozusagen, der gute Kern nutzt auch nichts. Naja. Haben wir noch eins? Eins haben wir noch. Achso, Entschuldigung, was sagt die Bibel zu? Ja, vergessen. Okay, das heißt, was sagt die Bibel? Trügerisch ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Der Einzige, der sich auskennt, ist Gott selbst, oder? Und der sagt aber ganz was anderes. Oder, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Oder, aber sie wollten nicht hören, auch ihre Ohren mir zukehren, sondern wandelten nach ihrem eigenen Rat und nach ihrem verstockten und bösen Herzen und kehrten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Das sagt die Bibel zu diesem guten Kern. Stimmt. Aber so ist es. Einen haben wir noch, den Mystizismus. Der ist ja heutzutage jetzt besonders in, der ist Mode. Und das ist heutzutage so richtig gut. Total in. Ja, der Mystizismus sagt auch, also okay, bei dir ist eigentlich alles schlecht, bis auf das Gefühl. Das Gefühl ist im Bauch, das Gefühl ist immer gut. Das heißt, wenn dein Gefühl gut ist, bist du als Ganzer gut. Deshalb geh in die Meditation. Zieh dich zurück, lass dein Bauchgefühl sprechen. Wurscht, was da rundherum ist.
Du kannst auch hier sagen, es ist wurscht im Prinzip, du kannst im Prinzip alles, alles hernehmen, was du möchtest. Hauptsache ist, du bist in der Meditation drin. Das ist das Wichtige. Weil dort ist sozusagen dein weißer Punkt. Das heißt, du musst ihn nur finden, den weißen Punkt. Und du musst jetzt nur schauen, welches Om passt. In welcher Stimmlage. Alle zusammen. Vielleicht passt es dann besser. Keine Ahnung. Aber genau das ist das. Ich muss tief in mich hineinhorchen, sagt der Mystizismus, damit ich sozusagen den weißen Punkt treffe. War mir leid, ihr ganzes Leben nach dem weißen Punkt suchen und ihn nicht finden. Schlimm. Dann haben sie ihr ganzes Om verpasst. Heute gerade, ja, das ist total in. Die ganzen fernöstlichen Religionen, die boomen, dass man versteht ja das gar nicht, wieso das so ist. Aber das ist eben auf sich selbst bezogen. Die anderen, ich kann mich total abschotten mit den anderen, ich lebe praktisch mit den anderen gar nicht, nur noch ich. Und der Guru, der sagt. Was sagt die Bibel dazu? Und da kommt also ein typischer Römerbrief. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch in Gedanken, sondern sind dem nichtigen Verfall in ihren Gedanken. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Erinnert euch, wenn wir bei uns vorbeifahren, da ist jetzt ein neues Geschäft entstanden, wo nur solche Statuen verkauft werden. Wichtig sind die Statuen, dass du zu denen dann Räucherstäbchen und so einkaufst. Das ist genau das. Vergängliche Menschen, Vögel, Vierfüßige und kriechende Tiere. Da ist völlig wurscht, ob das ein Krokodil ist oder ein Elefant oder ein Vogel, völlig egal. Hauptsache, du hast Räucherstäbchen dort. Und du schaust oben Rauch auf. Jetzt durchrieselst du, wo ist der weiße Punkt? Nicht findbar, nicht auffindbar. Ne? Problem. Genau. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit an. Meine Lieben, das ist das Bild der heutigen Zeit, in den verschiedensten Formen. Aber mit dem leben wir. In dem sind wir. Und das Letzte jetzt ist natürlich klar, wie sieht die Bibel den Menschen? Nicht? Jetzt haben wir gesagt, was alles die draußen sehen in den Menschen. Wie sieht die Bibel den Menschen? Das heißt, was sagt die Bibel zu den Menschen? Also, wir sind wieder total weiß gewesen. Wir sind schwarz durch und da sieht man wieder was Weißes aus dem Aktenkoffer.
Der ist normalerweise auch schwarz.
Okay, das heißt, wir sind durch und durch schwarz. Das heißt, wir sind nicht sozusagen dazu da, um sozusagen verbessert zu werden. Wir haben als Glaubende kein Menschenverbesserungsprogramm. Das haben alle anderen, Entschuldigung. Das haben alle anderen ein Menschenverbesserungsprogramm. Wir haben kein Menschenverbesserungsprogramm. Wir haben ein Programm, das den Menschen neu neu. Das heißt, wir müssen den Menschen zu dem bringen, der sie neu machen kann. Weil ich kann das gar nicht. Deshalb muss ich mich mit dem Wort sehr gut auskennen, damit ich den Menschen in vielen Positionen ihnen erklären kann, was das Wort Gottes zu dieser Situation oder Position sagt. Damit sie nicht verbessert werden, sondern damit sie neu gemacht werden. Damit sie selbst den Wunsch haben, neu gemacht zu werden. Dann sind sie am guten Weg. Denn dann wirkt Gott. Dann ist er derjenige, der den Menschen
total verändert. Und zwar nicht nur verändert, dass er neu wird, sondern er wird neu geschaffen. Korintherbrief. Wir sind eine neue Schöpfung der Kreatur, die sich nennen. Wir sind eine neue Schöpfung. Das heißt, die Bibel sagt von uns, in mir ist kein Fünkchen weiß. Nichts ist weiß an mir und in mir. Ich bin vom Kopf bis Fuß ganz und gar und durch vollkommen verdorben und sündig. Wer hört das schon hier? Ne? Geh mal raus und predigt draußen. Ihr seid alle verdorben und durch sündig. Wie viel hören dazu? Das heißt, hier ist natürlich auch, so wie Jesus selber sagt, seid ohne falsch wie die Tauben, aber schlau wie die Schlangen. Das heißt, mit so einer Parole kann ich nicht rausgehen. Ne? Zur Evangelisation zum Beispiel. Ne? So kann ich nicht rausgehen. Aber ich kann zum Beispiel hinausgehen, warum mache ich eigentlich die Schuhe? Warum stelle ich mich hier und würde gar nicht die Schuhe putzen? Das fragen dann auch die Leute, warum machen sie das eigentlich? Und dann kann ich eine Chance haben, von Jesus zu erzählen. Ob sie es jetzt annehmen oder nicht, das ist ihr Problem, das ist nicht meins. Das ist Evangelisation. Jesus zu bezeugen, ohne Erwartungen zu haben. In den meisten Fällen ist das Problem, wenn wir evangelisieren, dann haben wir auch Erwartungen. Und dann sind wir enttäuscht, wenn die Erwartungen nicht erfüllt sind. Ein Beispiel aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz. Es hat ein Gemeindeleiter, ich weiß jetzt nicht, ob er allein oder andere auch, von ihm weiß ich es, hat ein Gemeindeleiter für eine Evangelisation gebetet, dass 100 Leute dazukommen sollen zur Gemeinde. Und weil keiner dazukommen ist, war er total enttäuscht. Er hat Probleme bekommen und den Gottes genommen. Er sagt, ich habe so gebetet, wir haben alle so gebetet. Und Gott hat nicht reagiert. Der hat dann wirklich Schwierigkeiten persönlicher Natur gehabt. Das heißt, das brauchen wir nicht. Wir haben zu bezeugen, alles andere ist Gottes Sache. Geht mir im Prinzip nichts an. Ich werde dort gebraucht, wo mich Gott hinstellt. Darum geht es. Das heißt, ich bin durch und durch vollkommen verdorben und sündig. Mit dem muss ich mich abfinden. Aber, jetzt kommt das göttliche Aber. Aber, Gottes Liebe, Güte und Barmherzigkeit kann man nicht von seinem Zorn und seinem Gericht trennen. Die Frage ist nur, auf wem liegt der Zorn? Liegt auf dir? Dann bist du aber ein Hund. Hat aber Gottes Zorn Jesus Christus getroffen und er dich frei gemacht hat von dem Zorn, dann bist du lebendig. Dann bist du im Leben. Das heißt, er hat sein Gesetz gegeben, um Sünde zu erkennen und dann auch zu lassen. Das ist das Wesentliche. Nicht nur Sünde zu erkennen, sondern ich habe auch eine Möglichkeit, Sünde zu lassen. Vielleicht kann jemand lesen.
Die Bibel sagt, Gottes Liebe, Güte, Barmherzigkeit.
Entschuldigung, da bitte. 1. Petrus.
1. Petrus 4, 17 bis 19, 17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun.
Das ist unsere Aufgabe heute. Wir sollen unsere Seelen dem treuen Schöpfer anbefehlen und durch ihn Gutes tun. Und wir können auch nur Gutes tun durch ihn. Was sagt Jesus? Ohne mich könnt ihr alles tun.
Nichts.
Dann kann ich gar nichts tun. Okay, noch nicht eingeschlafen. Einverstanden. Also, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und genau das ist, alles was wir Gutes tun, oder meinen Gutes zu tun ist, wenn überhaupt, gut, dann nur Gottes Werk, nicht mein eigenes. 1. Korinther 10, 11 bis 13. 1 bis 13, ja. Was wird dort ausgesagt als solches? Er fängt damit an: Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und haben alle denselben geistlichen Trunk getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, denen folgte. Der Fels aber war Christus. Auch das jüdische Volk ist auf Christus hin ausgerichtet. Obwohl heute noch die Decke drüber hängt. Aber sie ist auf Christus ausgerichtet. Und wir erst recht. Den Rest könnt ihr dann zu Hause lesen. Johannes 3, 16 bis 21, das lesen wir noch gemeinsam. Eigentlich Johannes 3, 16 soll jeder wissen.
So sehr
alt. Genau, denn so hat Gott, das nennen wir sehr, denn so hat Gott geliebt, oder das also hat Gott geliebt. Genau, also was ich will, aber sehr nicht. Was der im Bitzel. Geht schon. Bitte, irgendjemand.
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alles, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.
Das heißt sozusagen, worum geht es eigentlich Gott? Es ist richtig, dass er Zorn und Gericht hat. Aber das ist eigentlich nicht das Wesentliche. Das ist sozusagen die Notwendigkeit. Das ist notwendig, weil der Mensch gefallen ist. Weil er sich gegen Gott gewendet hat. Deswegen ist der Zorn und das Gericht notwendig. Aber Gottes Wille ist eigentlich, dass der Mensch gerettet wird. Und deshalb sandte er seinen Sohn. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Das ist die Aussage. Und jetzt bitte weiter.
Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
Genau. Das heißt, wir sehen hier wiederum ganz deutlich, typisch biblisch, so ist es und so ist es nicht. Da gibt es kein Rüttel mehr dran. Was soll ich mit diesem Vers sozusagen sagen? Na, das könnte man auch so. Oder? Na, meinst du nicht, dass man so denken könnte? Geht nicht. Denn er sagt, so ist es. Und so ist es nicht. Das ist eindeutig. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat nicht das Leben. Steht zwar nicht da, aber das ist Johannes. Steht auch da?
Nicht da,
aber ich wollte gerade sagen, Johannes Brief, aber okay, wenn es da steht, ist auch recht. Geht schon, oder? Weiter.
Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind.
Wieder etwas Wesentliches. Die Werke sind in Gott getan. Von mir kommt gar nichts. Auch die heutige Predigt letztendlich kommt nicht von mir. Sondern ihr seht, dass diese Predigt auch aus dem Wort Gottes kommt. Das heißt, Gott redet letztendlich heute. Ich bin im Grunde genommen nur ein Sprachrohr. Und genau darum geht es. Wir brauchen uns nicht selbst überheben, schau, was ich alles kann, was ich bin. Nichts. Ohne ihn kann ich gar nichts und bin ja nichts. Das ist es eigentlich, worum es hier geht. Und das letzte Vers. Wir haben jetzt ist Johannes 3, 36. Das ist das, was ich schon zitiert habe.
Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt.
Und letztendlich, das ist der Grund, warum wir evangelisieren. Wir wollen nicht sozusagen das Menschen verloren gehen. Aber es liegt nicht in unserem Ermessen. Wir können nicht bestimmen, der ist dabei und der nicht. Sondern wir können nur bitten, dass Gott Gnade gebe. Dass wir die Menschen, Gott und Jesus Christus, groß machen, die noch annehmen. Aber das ist Gnade Gottes. Das liegt nicht an mir. Und deshalb wollen wir die Menschen nicht besser machen. Das ist ein falscher Weg, wenn wir meinen, wir machen Menschen besser. Sondern wir wollen sie zu dem bringen, dem sie ihre Schuld übergeben können und der ihre Schuld dann hinaufgenagelt hat an das Kreuz. Und der sie zu einer neuen Schöpfung macht. Wir sind deshalb eigentlich neu, weil Gott uns neu gemacht hat. Nicht, weil wir uns verbessert haben oder verändert haben. Erst dadurch, durch Neuschöpfung, kann wer wirken in uns? Der Heilige Geist, damit wir uns verändern zu seinem Bild. Das ist es, worum wir kümmern. Das heißt, dieser eine ist die einzigartige Person Jesus Christus. Nur der kann es. Nur er. Und er ist letztendlich auch, nach Johannes 14,6, ist er auch die Wahrheit und der Weg und das Leben. Und nur er kann das. Und nur in ihm ist wirklich wahres Leben. Und nur in ihm, in dem Sohn Gottes, können wir tatsächlich den Weg finden. Und deshalb glauben wir das. Und wissen wir aber nicht nur, sondern wir wollen das auch verkündigen. Bis in alle Ewigkeit.